In der heutigen Episode begrüße ich Thomas Besmer, Head of Consulting bei der Hutter Consult. Er ist 8-facher Ironman, 6-facher Triathlon, 3-facher Marathon und 7-facher Halbmarathon-Teilnehmer. Da komme ich schon beim Aufzählen aus der Puste. Wenn man von Thomas muss sagen, dass er ein Digitaler ist, ohne zu sagen, dass er ein Digitaler ist, dann merkt man das beispielsweise auf der Hundewiese, wenn er seinem Hund Pixel ruft. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, bist du da.
Ja, salut Adi. Danke vielmals für die Einladung.
Ja, ich habe ein paar Eckpunkte von dir umrissen. Willst du da noch etwas ergänzen?
Ja, also 8-fach Ironman Finisher ist, glaube ich, ein bisschen viel.
Schon? Ja, kann ich die 8, also die was ist 6 und 2 oder die verschiedenen Ironmans ein bisschen verwechselt?
Sehr wahrscheinlich, ja. Also Ironmans habe ich 5 gemacht, halb okay. Ironmans habe ich 4 gemacht.
Ah, das okay, da habe ich die einfach zusammengezählt. So. Ja. Okay, ja.
Genau, Marathon weiss ich gar nicht, sind glaube ich 3 gewesen, ja. Das ist richtig, da weisst du fast mehr als
ich. Also ich habe auf deiner Webseite geschaut, gedacht.
Muss ich auch wieder mal auf meine Webseite schauen.
Das ist gut. Ja, aber ich glaube nachher, alles das Geschäftliche, da kommen wir ja nachher noch im Detail rein. Ich würde sagen, um ein bisschen warm werden, habe ich ja meine 3 Aufwärmfragen. Und da starte ich unspektakulär mit welchem Tool oder welchem Service du im geschäftlichen Alltag nicht könntest darauf verzichten?
Ja, da gibt es 2 Tools. Also das eine ist Asana. Das ist jetzt bei uns, bei der Hutter Consult, ein Task-Management-Tool, aber auch privat, wo ich es einsetze. Halt, alle Tasks, Projekte, jede Aufgabe, irgendwie jede kleinste Erinnerung. Ja. Ich arbeite da nach dem Get Things Done-Ansatz. Also alles, was ich in 2 Minuten erledigen kann, kommt ins Asana rein. Ja. Und darum Asana das Haupttool Nummer 1. Zweitens ist Workplace bei Meta. Das ist also ein internes Kollaborations- und Kommunikationstool. Eben viele Unternehmen arbeiten oder viele gerade Agenturen arbeiten mit Slack. Ich mag eigentlich sehr gut das Workplace bei Meta. Mhm. Wenn es halt eben, es ist wie Facebook, also mit der gleichen Funktionalität, halt einfach nur innerhalb vom Unternehmen.
Okay. Kenne ich gar nicht, eben weil ich habe jetzt sehr viel da auch Slack als Tool bekommen. Aber finde ich mal schön, wenn etwas anderes als Slack ist. Aber eben, es ist vergleichbar eigentlich, also eben es ist nicht nur der Messenger eigentlich, oder? Es ist wirklich eigentlich...
Es ist wie Plattform Facebook, also es gibt auch 2 Apps nachher. Ja, das ist einerseits Workplace und andererseits Workplace Chat. Ja. Also wie Facebook und Facebook Messenger. Okay. Du kannst Gruppen machen. Jetzt sind wir bei uns Gruppen, einerseits Teams, die als Gruppe sind. Ja. Projektteams, aber auch Kundenteams. Also für einzelne Kunden, wo wir viel kommunizieren, wo wir auch einzelne Gruppen haben, wo denen nachher Protokoll geteilt werden, wo Fragen gestellt werden, die Chat rein, etc. Also man kann sehr viel machen, inklusive Live-Videos, Umfragen, also eigentlich wirklich genau das Gleiche, was man auf Facebook kann, halt nur innerhalb von der Plattform oder innerhalb vom Unternehmen.
Ja, genau. Also ihr nutzt das, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ihr es mit Kunden nutzt, ist es auch für Zusammenarbeit, nutzt ihr das? Oder also muss man das schon sagen, Asana und das, wie das aneinander vorbeikommt?
Genau, also Asana ist hauptsächlich intern. Ja, okay. Innerhalb von der Hutter Consult. Workplace ist auch mehrheitlich intern, kannst aber auch externe dazu nehmen. Ja. Wir haben beispielsweise jetzt, Facebook selber schafft ja auch mit Workplace. Von dem her ist eigentlich im Kontaktbuch drin, ist ähnlich wie bei Microsoft Teams. Man kann einen Namen eingeben und sieht nachher, der ist auch Workplace, dann kann man den anschreiben.
Okay,
Also somit hast natürlich auch die Möglichkeit, eben, gerade bei Facebook direkt mit Facebook-Mitarbeitern zu kommunizieren. Oder wir haben auch Google-Mitarbeiter, die Workplace nutzen, wo man nachher direkt ansprechen kann. Andere Unternehmen, die auch Workplace schon im Einsatz haben, vor allem eher globale Unternehmen, wo man nachher so arbeiten kann. Aber man kann Workplace auch selber, glaube ich, für bis zu 2 Mitarbeitenden oder 5 Mitarbeitenden ist kostenlos. Von dem her kann man da auch gut noch andere dazu nehmen.
Spannend, ja. Gut. Die zweite Frage ist, hast du im Business-Kontext mal einen schlechten Tipp oder einen sehr schlechten Hinweis bekommen? Und was wäre das gewesen?
Puh, ich habe, glaube ich, viele schlechte Tipps bekommen. Nein, die Frage ist halt immer, was ist ein schlechter Tipp?
Genau. Aber, also kann ja auch für einen einfach nicht passen. Es kann ja für jemand anderen wirklich ein guter Hinweis sein. Aber,
ja, also ich habe mal... wo ich noch auf Kundenseite gearbeitet habe, im digitalen Marketing. Dort haben wir immer so gegen Ende Jahr, wie man es auch von anderen Unternehmen kennt, noch für ein Budget gehabt. Und haben wir gesagt, ja komm, wir machen so die Zwischenwerbungen bei Streaming-TV-Anbietern. Ich sage jetzt da den Namen nicht. Also wenn man den Kanal wechselt, dass man dort eine Werbung schalten. Und das hat einfach verdammt viel gekostet und sehr wenig gebracht, bis gar nichts gebracht. Ja. Das ist sicher ein schlechter Tipp gewesen. Und sonst, es gibt immer wieder schlechte Tipps, wo man rüberkommt, wo man dann muss, wo man sich muss überlegen, ja, tue ich den umsetzen oder tue ich ihn nicht umsetzen. Genau. Zwischenzeitlich bin ich genug reflektiert, dass ich sage, okay, nein, den will ich jetzt nicht umsetzen oder ich erkenne es als schlechten Tipp. Also auch nicht alles, aber.
Klar.
Ja.
Mhm. Ja, das ist doch gut. Aber es ist meistens nie die beste Idee, Ende Jahr einfach nur sagen, jetzt müssen wir das Budget loswerden, dass wir das nächste Jahr wieder rüberkommen.
Definitiv, ja.
Also das ist sicher schon mal.
Wir als Agentur haben es ungern, sage ich jetzt mal. Also wir machen es dem Kunden natürlich möglich, wenn er das Budget möchte ausgeben.
Ja.
Auf die andere Seite, für den Kunden bringt es wenig.
Ja, ja. Gut. Die letzte Frage ist, hast du ein Thema, das dich sehr interessiert, wo du aber einfach noch nicht dazugekommen bist, zeitlich oder sonst aus Gründen im Detail zu recherchieren?
Oh ja, da gibt es eine ganze Liste an Themen. Also ein Thema sicher ist die ganze, oder ist eher ein Tool, Premiere Pro, wo ich sehr gerne möchte viel mehr können. After Effects haben wir jetzt beigebracht über Ostern, Audition, über Weihnachten letztes Jahr, jetzt kommt Premiere
Pro. Vier Tage sind super Helfer für das.
Ja. Ansonsten, es geht also rund um die digitale Transformation, also was gibt es für Modelle, wie man es intern kann, also wie macht man das Change Management intern, das sind so Themen, die mich interessieren. Dann rund um Messenger und Chatbots, also wie kann man das weiterentwickeln oder auch so Voice User Interfaces, also Siri, Alexa, was auch immer. Und das sind schon Sachen, die noch auf der Liste stehen, wo aber halt auch ein bisschen mehr Zeit brauchen, wieder, dass ich zur Verfügung habe.
Natürlich, natürlich. Wie kommt das mit dem Premiere Pro? Das geht ja vor allem ums Filmen, oder? Mit After Effects auch, oder? Also aus welchem Zusammenhang kommt das? Mehr aus dem Geschäftlichen oder auch privat raus? Oder?
Ja, primär schon aus dem privaten Interesse. Mhm. Ich habe selber ja noch Podcasts oder zwei Podcasts. Mhm, genau. Und dort dann auch, wie wir jetzt da Interviewsituationen, wo ich auch zukünftig möchte, eventuell den Podcast auch auf YouTube veröffentlichen. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn ich auch Videos schneiden. Also ich kann Videos schneiden mit Final Cut, aber dann ist wieder Adobe Audition nicht angeschlossen. Und eigentlich aus dem heraus, wo ich nachher zuerst im Privaten ist das Interesse da und dann werde ich es im Geschäftlichen können einsetzen.
Ja, sehr spannend. Eben die anderen Sachen gehen ja ein bisschen mehr ins Geschäftliche rein, oder? Auch so ein bisschen Change. Du bist ja jetzt auch Teil von der Geschäftsführung, oder? Von Hutter, oder? Ich meine, dort braucht man halt auch eben, sind gewisse strategische Sachen sicher auch sehr wichtig, genau. Gut, jetzt sind wir mal durch mit dem Warm-up. Jetzt würde ich sagen, jetzt springen wir ein bisschen zurück, schauen auf deinen Background. Ich würde sagen, erzähl doch du mal, was du als relevant empfindest. Wo war dein Startpunkt gewesen, bis du jetzt bei Hutter Consult in dieser Position bist? Also, ich habe sicher ein paar Fragen aufgeschrieben, werde dich auch mal ein bisschen unterbrechen, aber fang doch du mal dort an, wo du sagst, das ist vielleicht relevant.
Genau, also grundsätzlich kann ich sagen, ich gehöre zu den wenigen Glücklichen, die das Hobby zum Beruf haben können machen. Das hat zur Folge, dass man immer wieder auf der Suche nach neuen Hobbys ist. Du hast einleitend erwähnt, was ich schon alles gemacht habe. Da kommen noch ein paar Sachen mehr dazu, was Hobbys anbelangt. Aber so der Startpunkt ist sicher während der Lehre gewesen. Also meine Lehre habe ich im Coop gemacht, im Detailhandel. Mhm. Das ist also, ich habe am wenigsten Schule gehabt und am meisten verdient. vor allem meinen Kollegen. Eher, ich sage jetzt mal, ja, nicht geldtrieben gewesen, überhaupt nicht, aber halt, ja, der einfachste Weg gegangen. Und das ist aus meiner Sicht der einfachste Weg gewesen.
Ja.
In der Lehre eben nicht wirklich gefordert worden. Daheim dann viel. Es hat so ein Magazin gegeben. Ich weiss gar nicht, welcher Verlag der war. Tomorrow hat das geheissen. Wo so über so digitale, über digitale Themen, dazumal halt noch über Alta Vista, Leicos, dann irgendein ist, um das 98 herum ist der Google gekommen. Mhm. was dort darüber berichtet haben, und die haben immer so ein Heftchen drin gehabt, also im Heftchen ein kleines Booklet drin gehabt, ein Themenbooklet, zum Beispiel Formel 1, wo einfach eine Linksammlung war mit Formel 1 Links. Und ich hatte damals noch kein Internet gehabt, also das ist 96 gewesen, aber da haben wir noch kein Internet gehabt, ich glaube es erst 97 oder 98. Ich konnte irgendwann zu den Nachbarn können, die hat Internet gehabt, und dann habe ich so ein paar Booklets mitgenommen, habe so ein paar Links angeschaut, Webcams auch, und da hat mal so Webcam ist irgendwie alle Minuten ein Bild gekommen. Da musste ich sagen, ja nein, das ist nichts für mich. Wieder retour gegangen, und dann hat es Bravo Screen Fun, das ist auch ein Heftchen gewesen, also von Bravo, aber eben Screen Fun und so, PC Gaming, und dann hat es eine Serie gehabt, die eigene Website mit HTML. Also Wallace und Gromit haben da so erklärt, wie man die eigene Website macht, und so habe ich dann eigentlich angefangen, im HTML-Editor Websites zu erstellen. Ja. Einfachere Seiten, ist immer aufwendiger geworden. Irgendwann ist dann mit PHP Nuke, wo PHP und MySQL dazugekommen ist, dann mit Joomla oder Joomla, wie auch immer, dass man das ausspricht, dort lang mit dem CMS geschafft und dann auf WordPress gewechselt. Und dann ist natürlich dann eben Google Ads dazugekommen, wo ich auch im privaten Bereich für ein Sportgeschäft entzog, die Website gemacht habe, ich habe Google Ads geschaltet, dann irgendwann konnte ich es dann zum Hobby zum Beruf machen. Bin zu einer Krankenversicherung gewechselt. So hat es dann angefangen, mich halt weiterentwickeln. Immer alles aus der Leidenschaft heraus, was ich privat gemacht habe. Also ich habe immer Sachen privat am Abend oder über die Nacht halt dann irgendwo reingelesen, Bücher gelesen, Blogs gelesen, Sachen auch ausprobiert. Ich habe 2-3 private Projekte gehabt, die ich ausprobiert habe. Wenn es funktioniert hat, habe ich es im Geschäft ausprobiert. Und wenn es dann auch funktioniert hat, umso besser. Wenn es nicht funktioniert hat, dann hat es sicher ein Learning daraus gehabt, wie dass man es könnte optimieren, wenn möglich, oder eben, dass man es halt einlässt. Ja, und so ist das nachher Schritt für Schritt gegangen. Und dann von der Krankenversicherung habe ich dann irgendwann über Twitter eine Anfrage bekommen, ob ich möchte auf Agenturseite gehen, dort das Performance-Team aufbauen. Und dann auf der Agenturseite bin ich, glaube ich, 3 Jahre gewesen. Da habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich sportliche Pause, eben zum vor allem ein bisschen noch auf Ironman konzentrieren.
Du bist dort, ein halbes Jahr oder ein paar Monate hast du dort eigentlich dich können konzentrieren?
Ein halbes Jahr habe ich ich sage dem immer, den Profi-Lifestyle gelebt. Wirklich wöchentlich in die Massage gegangen, vereinzelte Kältekammern. Ich habe 40 bis 50 Stunden in der Woche trainiert. Also wirklich am Morgen, ich bin halt gleich wie normal um 6 Uhr aufgestanden, bin dann um 7 Uhr im Hallenbad zu Luzern gewesen, bin meine Längen geschwommen, bin nachher irgendwo einen Kaffee genommen, etwas essen, bin heimgegangen, bei schönem Wetter halt 5-6 Stunden aufs Velo, bei wüstem Wetter vielleicht ein bisschen kürzer aufs Velo und dafür ein bisschen länger laufen. Sehr unterschiedlich, aber eben schlussendlich gleich so 40 bis 50 Stunden trainiert.
Wie ist das gekommen? Also hast du dir einfach gesagt, ich wollte das mal so erlebt haben? Oder was ist dort der Ausschlag gewesen, ehrlich gesagt?
Ja, dort, vielleicht auch noch, ich bin einer entweder 100% oder gar nicht. Also ich bin nicht der einfach gemütlich kann joggen kann, dass ich etwas gemacht habe. Sieht man auch jetzt an. Jetzt habe ich glaube seit dem Juni bin ich nie mehr joggen. Okay. Bin halt einfach, es ist kein Ziel dahinter.
Ja, ja.
Und damals ist das auch im 09, wo ich noch in Rotkreuz gearbeitet habe, in einer Direktmarketingfirma, nur im Online-Marketing oder nur bedingt im Online-Marketing. Da ist irgendwie der Lift ausgefallen und ich musste in den dritten Stock hochlaufen und ich bin total kaputt dort oben. Also ich war Kettenraucher, ich habe irgendwie 10 Päckchen mindestens pro Woche geraucht, bin zweimal in der Woche mindestens in den Ausgang gegangen, wobei ich eigentlich nicht gewusst habe, wie ich heimkomme. Also wirklich, ich habe meine jungen Jahre genossen.
Ja.
Und dann ist der Lift ausgefallen, ich musste dort hochlaufen, 5 Minuten herhocken, um mich zu erholen.
Ja.
Dann bin ich ins Büro rein und da dachte ich, so, jetzt muss ich anfangen zu joggen.
Ja.
Und dann bin ich eigentlich gejoggen mit einem Arbeitskollegen, wo ich ihm das erzählt habe. Und er, ja, ich komme mit dir mit, bin ich eigentlich mit ihm gejoggen. Am Abend bin ich daheim und dachte so, das war im April, 09. So, jetzt melde ich mich für den Luzern-Marathon, wie er damals so geheiss hat, in Luzern, wo Ende Oktober ist. Also April bis Ende Oktober vom Kettenraucher und unsportlich damals, so, ich weiss nicht was, zum Marathonläufen. Ja. Und dann hat jeder gesagt, du schaffst das nicht. Und das hat mich dann noch mehr bestätigt, dass ich es will.
Ja.
Habe dort auch Trainingsplanung noch professionelle Hilfe geholt. Und bin dann wirklich zwei, dreimal in der Woche Lauftraining machen. Ja. Zuerst noch, oder viel noch mit einem Kollegen zusammen. Und der hat am Anfang immer Angst gehabt, ich sterbe auf der 8-Kilometer-Runde. und nach zwei Monaten habe ich dann nach 8 Kilometern gesagt, du, ich mache noch eine Runde. Oder nach 3 Monaten. Und er hat gesagt, ja, ich gehe heim. und ich gehe dann noch weiter. Joggen und wirklich den Luzernmarathon gemacht, auch innerhalb von 4 Stunden gefinisht. Das ist auch ein Ziel gewesen, also nicht nur finishen, ja, sondern noch innerhalb von 4 Stunden von der magischen Grenze. Auch geschafft, heimgegangen, Zigaretten führen genommen, wieder anfangen zu rauchen, knapp 1,5 Jahre geraucht. Aha. Und dann im 11. November 11. habe ich gesagt, so jetzt im 12. wollte ich noch den Marathon machen.
Ja.
Eine halbe Stunde schneller.
Aha, ja.
Und dann habe ich auch wieder angefangen zu trainieren, bin dann im Februar auf Fuerteventura gegangen. Mhm. Und zu dieser Zeit ist noch die Deutsche Triathlon Union, die hat dort ein Trainingslager gemacht für Olympia London, ist glaube ich, London 2012. Ja, ja. Also Jan Frodeno und so, der ja jetzt einer der Top-Ironman-Athleten ist. Und der Kollege war dann auch dabei gewesen, mit dem, wo ich früher auch joggen bin. Und der hat aber nicht das Lauftraining gemacht. Also ich hatte dann am Morgen immer das Lauftraining gemacht. Teilweise bis zu 30 Kilometer bin ich gelaufen und am Nachmittag mit ihm Tennis spielen. Also sonst irgendwie Velofahren oder so, sportliche Aktivität, wenn er dann am Morgen meistens geschlafen hat oder gemütlich gemacht hat, hat er am Nachmittag etwas machen. Und da habe ich gesagt, ich will genau das, den Ablauf wie da die Deutsche Triathlon Union, die sind am Morgen schwimmen, dann gehen sie morgen essen, dann hast du den ganzen Tag nicht gesehen, nachdem sie mit dem Velo losgefahren sind. Irgendwann sind sie mit dem Velo wieder retourgekommen, haben die einfach beim Hotel die Zwischengang reingestellt und sind nachher, haben die Laufschuhe angelegt und sind mit den Laufschuhen weggegangen, dann sind sie noch 2 Stunden joggen, also Lauftraining machen, das wollen nicht joggen, das ist, Joggen ist ja unter 6 Kilometer
pro Tag. Okay, okay.
Ja, da sind sie dann noch gelaufen. Und ich habe gesagt, ich will genau das Gleiche. Ich bin dann wirklich von Fuerteventura heimgeflogen, Sonntagabend daheim gewesen, googelt, Kraultraining in Luzern. Oder dort am Montag am Schwimmkurs, oder dort angeläutet, habe gesagt, ja, ich mache gerne Schwimmkurs. Ja, hat letzten Montag angefangen, aber ich kann heute Abend gerade kommen. Und ich, okay, gut, am Abend in Schwimmkurs gegangen, das erste Mal kraulen, oder das erste Mal richtig kraulen.
Ja, sicher, ja.
Ja, und dann, so hat sich das ergeben, ich habe dann noch ein Rennvelo gekauft, und so habe ich dann angefangen, Triathlon machen. Am Anfang auch, das erste kurze Triathlon. Mhm. Und, ich habe aber schon schnell mal gewusst, ich wollte mal einen Ironman machen.
Halt, ja, wirklich. Halt einfach wirklich das, die Herausforderung. Ist das vor allem der Punkt gewesen, oder was treibt einem an für?
Ja, einfach mal, einfach zum sich auch zeigen, was man kann oder wo die Grenzen sind. Ja. Ich bin eine Zeit lang wirklich nicht der Sportlichste gewesen.
Ja, ja.
Habe nachher mit dem Marathon angefangen und dann auch dort, mit dem Marathon ist der gleiche Mal, als ich das zweite Mal den Marathon, also ich habe im 2012 den Marathon gemacht, bin 40 Minuten schneller gewesen, also ich hatte 3 Stunden 20.
Ja.
Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, was wollte ich weitermachen? Ist der 100-Kilometer-Lauf? Ist der Marathon des Sables? Durch die Wüste durch? Ist das eine Option? Halt einfach auch meine Grenzen ausloten oder meine Grenzen verschieben. Aber durch das, dass natürlich Triathlon dann auch 2012 immer relevanter wurde, habe ich gesagt, nein, ich will nicht irgendwie mehr laufen, sondern mein Ziel ist, einen Ironman machen. Und so habe ich darauf trainiert. Und im 15 habe ich den ersten Ironman gemacht. Ja.
Okay. Ja, sehr spannend. Also ich glaube, wir kommen kurz nachher noch einmal darauf zurück. Aber ich finde es extrem eindrücklich. Ich finde vor allem bei Triathlon extrem eindrücklich. Man hat halt 3 verschiedene Sportarten, wo man sicher irgendwie immer einen Lieblings hat und vielleicht eine, wo man gerade am wenigsten gerne hat. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch war oder ob du sagst, ja, eigentlich alle von diesen 3 gerne gemacht.
Ja, also es sind natürlich, ja, es gibt schon Lieblingssportarten, aber jetzt bei mir hat sich das mit der Zeit ein bisschen verwässert. Okay, also, am Anfang Schwimmen ist einfach die Hassdisziplin. Ja. Wenn ich gewusst habe, okay, Schwimmen ist auch, eben, wenn man Massenstart hat, ist halt, es kann am meisten passieren, man hat am wenigsten Sicht, also man hat die Brille an, natürlich, aber im Wasser, das Wasser ist trüb, meistens siehst du nicht einmal die Hand im Wasser rein. Mhm. Das heisst, du siehst auch nicht, wenn du irgendwie einen Fersen an, an die Schläfen überkommst, was ja immer wieder vorkommt, dass irgendwie im Massenstart in einen Fersen an den Schläfen geht und dann halt einer kurz bewusstlos wird im Wasser drin. Und wenn dann halt so 1500 andere drüber drin schwimmen, ja, ist auch nicht immer angenehm. Ja. Das sind halt immer Sachen, die im Hinterkopf gewesen sind, plus Wasser allgemein. Du hast jetzt in Zürichsee, wo der Ironman war, hat es ja schon auch Taucher im Wasser drin, die schauen, dass wenn jemand runtergeht, dass sie nachher aufnehmen können. Aber auch da ist halt immer die Angst rum, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich aus dem Wasser bin, das ist gut. Dann ist aber Velofahren ist dann die nächste Angst gekommen, wenn du bist dann auch von der Technik abhängig. Ja. Also wenn du irgendeine Kette reisst oder eine Platte hast oder so, verlierst du Zeit. Also Kette reisst, bist du eigentlich gerade ganz weg, das kannst du nicht flicken. Den platten Reifen hast du, das trainierst du natürlich auch daheim. Oder das habe ich auch so trainiert, also wenn ich Velofahren und keine Platte hatte, dass ich halt wirklich, wenn ich auspowern war oder wenn ich schon wenn ich höheren Puls hatte, dass ich gesagt habe, also, und jetzt stoppe ich und hier Reifen wechseln.
Ja. Ja.
Und das halt möglichst schnell versuchen. Aber eben gerade ein Ketterriss, wo du halt nicht kannst flicken. Ja. Und das ist eigentlich immer, wenn du sobald ab dem Velo absteigst, dann kann eigentlich nichts mehr passieren.
Ja.
Okay. Und von dem her, Schwimmen war am Anfang Tastdisziplin mit der Zeit, oder der letzte Ironman oder der zweitletzte in Zürich, habe ich glaube ich für die 3,8 Kilometer oder 3,9 Kilometer aufgerundet. Ich glaube, es knapp eine Stunde braucht zum Schwimmen und das ist schon relativ gut.
Ja. Ja, spannend. Eben, wir haben jetzt recht viel über sportliche geredet, was ich immer noch sehr eindrücklich finde. Das zeigt ja auch dich ein bisschen als Typ, oder? Dass du dir auch die Grenzen setzen die auch dort hintasten, oder? Also, und halt auch ohne Ausreden, oder? Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich nenne es jetzt trotzdem Joggen. nächstes Jahr gehe ich dann ein bisschen mehr joggen und das nächste Jahr ist dann vielleicht noch 2-3 Monate weg, oder? Bei dir, du hast gesagt, ja, Krautraining, man könnte gerade heute gehen. Viele würden dann sagen, ja, ich komme dann fürs Nächste, oder? Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was man nachher im Business merkt, oder? Dass du einfach so ein bisschen den Biss hast, oder? Das kann man wahrscheinlich schon sagen, dass das einfach deine Persönlichkeit ist, oder? Die sich
ja
durchzieht.
Ja, definitiv, ja. Also es hat Vor- und Nachteile natürlich. Eben, wenn ich irgendwo, wenn ich den Biss habe, dann bin ich dran, dann arbeite ich auch. Wenn ich aber den Biss nicht mehr habe, dann muss ich auch fertig machen. Also es ist im Job auch so, wenn ich merke, irgendwie Motivation ist weg oder irgendwie ich habe es gesehen, habe es jetzt 3 Jahre gemacht oder was auch immer. Dann muss ich künden und etwas Neues suchen.
Finde ich eigentlich auch, eben, ist auch ehrlich. Finde ich auch eben gegenüber vom Arbeitgeber auch ehrlich, oder dass du sagst, du, passt jetzt so nicht. Und ich glaube, es ist auch für beide Seiten dann auch besser, oder? Weil beide dann sagen, ja, du, schau, das passt. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen zurückkommen. Du bist kurz am Anfang durchgegangen, wo du gsi bist. Ich würde jetzt noch einmal zurückkommen. Eben, du hast gesagt, du bist in Rotkreuzia tätig gsi bei der AZ Direct. Oder? Genau. Wir haben vor allem so Direktmarketing gemacht gehabt.
Genau, es war grundsätzlich so ein Adressverlag gewesen, zum Adressen selektieren. Also das, was wir heute auf Facebook und Instagram selektieren, haben wir früher halt Adressen selektiert. Ich möchte gerne Leute haben, die in einem Einfamilienhaus wohnen, mit einem Pool, mit 600 Meter über Meer, verheiratet und 2 Kinder. Und dann haben wir dort eine Adresse bekommen, hat die an Firmen zugestellt. Bei dort hat er aber auch ins Business Development in, also das ganze Kampagnenmanagementsystem. Das heisst, dass man dann auch eine Art CRM gemacht hat, welche Kunden ist man wie angegangen, wie haben die reagiert, Data Mining, daraus heraus betrieben, eigentlich viele Sachen, die ich heute auch mache, im digitalen Bereich halt dazu mal auf der Adressbasis.
Also wie bist du denn dort reingekommen? Du hast erzählt, du hast privat einiges gemacht, aber wie bist du denn in diesen Job reingekommen, oder? Eben mit deiner Ausbildung und nachher hast du private Sachen gemacht. Wie hat sich denn das ergeben, der Job? Also
gut ergeben. Ich bin ja vor der AZ direkt im Berufsmilitär gewesen.
Ja.
In einer Einheit, die jetzt gerade mit Afghanistan zusammen auch wieder mehrfach in den Medien erwähnt war.
Ja.
Und dort natürlich auch, wir haben in Isone haben wir oftmals trainiert, das ist italienisch sprechend. Wir sind nachher oftmals auch in der Westschweiz unten gewesen, haben dort trainiert, haben gewisse Sachen auch im Ausland trainiert gehabt. Also so eigentlich Französisch und Italienisch immer wieder müssen reden. Ich kann es nicht perfekt können, aber ich habe es in meinem Lebenslauf können angeben, dass ich halt auch in diesen Regionen gearbeitet habe.
Ja.
Das war der ausschlaggebende Punkt, wieso ich die Stelle damals bekommen habe, AC Direct, am Anfang im Sales Support, halt wirklich Offerten schreiben, den Kunden beraten, was für Adressselektionen, also halt mit dem Kunden zusammen sagen, okay, was für Selektionen machen wir, was haben wir für Potenzial, was kann er erwarten an Rücklauf etc. Mhm. Und ja, dann Direktmarketingplaner gemacht und dann irgendeiner von der Geschäftsleitung hat das Gefühl, ja, Besmer, da würde noch ins Business Development reinpassen. Ja. Halt auch aus dem Back oder aus den privaten Interessen raus.
Ja.
Ja, und so nachher hat sich so der Lauf gemacht. Mhm. Dort hat er noch viel zu tun mit Digital Marketing. Sie haben irgendwann gesagt, ja, jetzt darfst du das Digital Marketing übernehmen, machst du das Konzept, dann habe ich das Konzept gemacht, Budget etc. Und dann haben sie gesagt, ja, die 250.000 können wir nicht sprechen, aber du kommst 10% von dem Betrag über. Du schaust, was du im Jahr mit dem kannst machen. Aha. Und das war damals halt wirklich wenig gewesen. Ja. Facebook Ads hat ja, ist erst gerade am Aufkommen gewesen. Mhm. Andere Werbemittel haben halt einen deutlich höheren TKP gehabt, ja, wie heute. Mit 25.000 bist du nicht allzu weit gekommen.
Ja, glaube ich.
Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt muss ich wechseln. Und dann,
cool. Aber dann bist ja du hast ja vorhin angesprochen, Krankenversicherer, aber bist zu CSS gekommen, also ja. Dort ich habe es nicht mehr ganz zusammengebracht, ob wir uns dort kennengelernt haben oder vorher schon ein, zwei Mal irgendwie an einem Meetup gesehen haben im Bereich vom Digitalen.
Ich glaube, so ein Meetup zusammengearbeitet haben wir, glaube ich, nie.
Wir haben, also ich habe noch einmal geschaut, du bist, glaube ich, im Januar gegangen, im Januar 15 und ich bin, glaube ich, November 14 gekommen. Also, ja, viel, also, glaube ich, richtig zusammengearbeitet haben wir eigentlich nicht. Wir haben uns eigentlich sozusagen Klinken in die Hand gegeben, ja. Genau, du bist jetzt eben CSS, du bist ja dort eigentlich Fachspezialist gewesen, für das Online-Marketing. Eben dort hast du wahrscheinlich ein bisschen andere Budgets natürlich gehabt als die 25.000 Franken. Ja. Und wahrscheinlich durch das auch ein bisschen mehr. Ja, mehr können dann daraus machen, oder?
Ja, eben, das ist dort halt viele Sachen können ausprobieren, testen, gewisse Sachen auch, wo wir Vorreiter gewesen sind. Also, ja. Wir sind eines der ersten Unternehmen in der Schweiz, die TV-Tracking gemacht hat, also Werbespots messen im TV, mhm, und schauen, was hat das online für Auswirkungen. Das ist mit dem einen Tool, das wir geschaffen haben, das ist dann, nachdem wir es ausprobiert haben, ist dann auch Swisscom dazugekommen und hat dort Sachen getestet. Heute ist es ja gang und gäbe, dass man so Sachen messen. Damals halt wirklich, ja, sind wir eines der ersten Unternehmen gewesen, rein auf dem Markt Schweiz. Und dort sehr viel, würde ich jetzt mal sagen, können auch bewegen. Eben Social Media ist der, wo ich stark vorantrieben habe. Also, wie ich gesagt habe, Facebook da, also Instagram hat es noch nicht gegeben, aber Facebook da müssen wir draufkommen, Facebook-Konzept geschrieben. Dann auch mit dem Thomas Sutter das erste Mal in Kontakt gekommen, weil ich, ja, in seinem Blog habe ich natürlich gelesen, als ich bei der CSS gearbeitet habe. Ich habe ihn dann auch angefragt, ob er mit uns zusammen einen Workshop macht, also, ja, rund um Facebook-Konzeption, auch vor allem mit Konzernleitungsmitgliedern, mit GL, also mit ja, GL-Mitglieder und Kadermitglieder, das sind also die drei Stufen gewesen. Da weiss ich noch, haben wir im Redison, haben wir dann den Workshop gemacht, Tagesworkshop, mit dem Thomas dann noch in der Bar oben das Vierabendbier genommen, bevor er wieder ins Thurgau gefahren ist. Und ich beim Heimfahren dachte, ah, wäre schon cool, dort zu arbeiten.
Ja, ja.
Ich habe gewusst, ja, eben, es sind irgendwie zwei Leute, die dort arbeiten. Meine Chancen, dass ich dort hinkomme, sind relativ klein. Ich hatte das auch wieder wie verworfen gehabt. Auch gar nicht gross darüber nachgedacht gehabt. Haben dann die Facebook-Strategie umgesetzt, haben dann schnell auch, unabhängig von Facebook, habe ich dann einfach Twitter-Account auch noch erstellt gehabt. Mhm. Ich glaube, das YouTube-Account habe ich noch erstellt gehabt. Was hat es noch gegeben? Ja, vor allem das. Und dann halt alles, was ich auf Facebook postet, habe ich mehr oder weniger identisch auf Twitter postet. Irgendwann ist die Kommunikationsabteilung gekommen und hat gesagt, du, wir haben einen Twitter-Account, weißt du da etwas davon? Und ich, ja. Dann habe ich gemacht, ja, wieso sind wir nicht gefragt worden? Und ich, ja, Entschuldigung, ist also, ja, müssen sagen, ja, es ist einfacher, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen.
Ja, und ja, es ist natürlich auch noch eine Zeit gewesen, oder, wo das eben noch nicht so gang und gäbe war, meinte ich. Oder also, ist ja auch noch lustig, die jetzige Zeit, wie die Zeit, wo ich zu der CSS gekommen bin, ist für mich halt einfach gewesen, du bist einfach der Mr. Social Media gewesen, eigentlich. Also, die Person macht eigentlich Social Media, oder? Also, heutzutage ist ja das in den meisten Unternehmungen viel dezentraler, oder? Und genau. Das ist nicht einfach eine Person, die ein bisschen Social Media macht, weil, ja.
Ja, also schon damals war natürlich das Ziel gewesen, dass man Social Media möglichst auf unterschiedliche Köpfe dort, abzielen. Ja. Also wir haben dann auch eine Konzernstrategie erarbeitet mit Dachstrategie, also mit wie hat es geheißen? mit den Konzernbereichen. Ja. Also jeder Konzernbereich hat seine eigene Social Media Strategie bekommen, wo angelehnt war an der Dachstrategie.
Ja. Ja.
Mit dem Ziel auch, dass sie pro Konzernbereich auch Community Manager haben, also wo das können pflegen können. Weil das HR hat ganz andere Anforderungen an Social Media als beispielsweise ein Verkauf oder ein Marketing.
Ja.
Und ein Bereich L, wie es damals geheißen hat, also Leistungen etc., hat wieder andere Bereiche. Jetzt über Social Media kommen natürlich sehr viele Anfragen in, rund um Rechnungsfragen, um Versicherungskarten verloren etc., was alles im L-Bereich war damals. Ich weiss nicht, ob die Aufteilungen heute immer noch so sind, ich glaube es nicht.
Ja.
Und dann habe ich natürlich auch dort die Leute müssen ins Boot holen, weil eine Service-Line hat es gegeben, also die per Telefon beraten. Und das Ziel war natürlich auch dort, dass die per Telefon beraten, schlussendlich auch über Social Media können Anfragen beantworten. Die Herausforderung war dann eher, die meisten Anfragen sind am Abend reingekommen, also ausserhalb von der Service-Line-Zeiten. Wie tut man das handhaben? Das, ja, es sind spannende Zeiten gewesen.
Ja, ich denke, also ist sicher auch durch das, eben, dass du dort zuerst mal ein bisschen eben zentral alles bei dir zusammengelaufen ist, natürlich auch eben durch das sicher viel können mitnehmen und lernen. Auch für die weiteren Aufgaben, oder, wo du dann nachher eigentlich ja wieder auf der anderen Seite gehabt hast. Oder? Du hast kurz vorher angesprochen, eben, du hast auf die Agenturseite gewechselt, du hast zu Fahrner gewechselt, bist dort gewesen, bist dort Digital Marketing und Analytics Spezialist gewesen auch. Nachher bist du zu Hutter gegangen. Willst du kurz sagen, wie es bei Hutter läuft? Oder du bist ja als Senior Consultant eingestiegen.
Genau.
Und jetzt leitest du ja das Consulting, oder? Und jetzt ist die Frage so, wenn du das Consulting leitest, wie operativ bist du noch tätig? Oder bist du eigentlich mehr in nicht operativen Rolle, also eher im Planerischen unterwegs jetzt, oder?
Ja, also wir müssen so sagen, wir haben letztes Jahr im Dezember haben wir unsere Unternehmensstrukturen angepasst. Also wir haben keine Teams mehr. Wir haben vorher mehrere Teams gehabt. Wir haben eben das Consulting-Team gehabt, wo ich gerade dazu komme, wie das so aufgebaut worden ist. Wir haben das Advertising-Team gehabt. Also das sind eigentlich die, die eher so Agenturleistungen machen. Facebook-Ads, Google-Ads etc. Dann das Plattform-Team, das sind die, die direkten Kontakt haben zu Facebook, zu Instagram, zu Google, zu YouTube, zu TikTok etc. Also wenn irgendein Kunde kommt, wo der Instagram-Account gehackt wurde, also nicht Privatpersonen, sondern auch Kunden,
ja,
dann übernimmt das Team oder Verifizierung auf TikTok, dann übernimmt das Team, je nachdem, ob es natürlich auch möglich ist.
Klar.
Und das haben wir aufgelöst, dass wir sagen, okay, wir haben gar keine Kunden mehr. Also wir haben die 30 Mitarbeiter, die sind jetzt neu an einem Head of Staff unterstellt. Die Head of Staff macht die ganze Ressourcenplanung. Mhm. Und Mitarbeiter sind eigentlich ihre Kundenteams. Also wir haben Account Manager, das ist nicht immer eine Person, kann für den einen Kunden Account Manager sein und für den anderen Kunden ist ein Projektleiter oder auch nur Projektmitarbeiter. Also das kommt auch ein bisschen sehr unterschiedlich, dass man eigentlich wirklich für jeden Kunden sein bestes Team zusammenstellen.
Okay.
Ja. Und so eigentlich nicht mehr Teamgedanken mit, ja, das Consulting-Team macht Konzepte und das Advertising-Team macht Konzepte und teilweise für unterschiedliche Kunden oder teilweise für gleiche Kunden, aber unterschiedliche Ansprechpersonen,
ja,
unterschiedliche Formate etc. Halt auch dort so, ich sage jetzt mal, es hat viele Überschneidungen gegeben zwischen Consulting-Team und Ads-Team und das haben wir jetzt mit dem, dass wir eigentlich Teams komplett aufgelöst haben, natürlich auch in dem Sinn aufgelöst, dass man sagt, okay, wir setzen den Kunden ins Zentrum. Also die ganze Kundenzentrierung bringt ja nichts, wenn wir nachher der gleichen Teams arbeiten. Und darum haben wir gesagt, okay, wir arbeiten kundenzentriert. Also wir machen Teams, die auf Kunden aber sind. Da gibt es gewisse, ich sage jetzt mal, ist vielleicht der Begriff Teams falsch. Also Kleinstkunden, wo halt nur eine Person drauf ist. Die ist Account Manager, Projektleiter und Projektmitarbeiter. Ich sage jetzt mal, irgendein Kunde, wo wir einfach Google Ads betreuen, dann ist halt wirklich eine Person, die alles macht.
Ja.
Dann haben wir nachher andere Kunden, ja, wie eine CSS-Versicherung, wo wir einen Account Manager haben. Wir haben verschiedene Projektleiter, je nach Projekt oder auch je nach Plattform und dann Projektmitarbeitende, wo recht unterschiedlich ist, aber so, dass der Kunde wirklich immer im Zentrum ist.
Ihr sind aber nicht irgendwie nach Holacracy organisiert, nicht. Aber ihr habt trotzdem eigentlich, dass wahrscheinlich die einzelnen Fähigkeiten sind wie bekannt und dann könnt ihr es eben so zusammenwürfeln, wie es passt eigentlich.
Genau, also wir haben sogenannte Skill-Matrix, ja. Das heisst, jeder Mitarbeiter hat seine Skills erfasst, die auch regelmässig updated werden und überprüft werden auch. Ja. Wo nachher der Head of Staff hinkommt, wenn ein neuer Kunde reinkommt oder ein neues Projekt reinkommt, das heißt, okay, ich brauche zum Beispiel jemanden, der über Facebook Conversions API sich in der technischen Implementierung auskennt, der Datenanalyse kennt und wo Workshops kann halten kann, gibt sie das im Tool ein. Dann sieht sie nachher, welche Personen kommen da wie soll ich sagen, kommen da in Frage und wie sind die Ressourcen von diesen Personen?
Ja, das wäre wahrscheinlich der Unterschied, oder? Also wenn es holokratisch organisiert wäre, dass das wahrscheinlich niemand so würde eigentlich zuteilen. Aber es ist ein spannender Ansatz, finde ich auch cool, oder, dass man das so organisiert ist. Bevor wir noch ein bisschen tiefer ins Detail reingehen für deine aktuelle Position und Hutter an sich, nimmt mich wunder, ich glaube, vielen ist ein Begriff, was ein Hutter Consult macht. Aber willst du vielleicht kurz pitchen, wo sie überall daheim sind?
Wir pitchen nicht. Nein, wirklich. Das haben ist wir gut, so. Wir haben so eine No-Pitch-Policy. Wir sind nicht im Bereich daheim. Also, wir sind ein Beratungsunternehmen. Wir sind nicht eine klassische Agentur, sondern wir zählen uns zu den Beratungsunternehmen mit Agenturleistungen. Mhm. Wo über strategische Beratungen macht rund ums Digital Marketing, Social Advertising, aber auch Konzeption und schlussendlich eben, wenn es gewünscht wird, Umsetzungen. Ja. Zwischenzeitlich ist ja so, dass viele Unternehmen auch intern Teams aufbauen, also auch da, dass wir die Teams können enablen, damit sie das selber können umsetzen. Wir haben sehr umfangreiche Weiterbildungsangebote dass wir öffentliche Seminare haben. Wir gehen sehr viele Inhouse-Schulungen durchführen oder auch Agenturschulungen. Also wir gehen sehr viele andere Agenturen auch schulen im In- und Ausland auf diesen Themen. Ursprünglich gross geworden rund um Facebook- und Instagram-Marketing. Jetzt aber auch LinkedIn, wo wir sehr stark sind. Google Ads sind wir Top 10 Swiss Leading Agencies und Google Premier Partner. TikTok, wo wir Partner sind, LinkedIn sind wir Talent Solution Partner, der einzige in der Schweiz, wo es in diesem Bereich hineingeht. Pinterest, wo wir auch jetzt das Know-how sehr stark aufgebaut haben und schon zwischenzeitlich auch ein schönes Ad-Volumen für unsere Kunden verwalten.
Ja, spannend. Ich habe gesehen auf der Webseite, auch der Mitarbeiterzahl hat sich etwas da als von dieser Zeit her, wo du bei der CSS mit Hutter dazugehörst, oder? Jetzt sind sie fast bei 30 Mitarbeiterinnen, oder? Also, ich weiss gar nicht, hast du das so ein bisschen miterlebt? Ist das in den letzten Jahren extrem gewachsen, oder ist das einfach so ein stetiges Wachstum, das passiert ist? Das habe ich nicht so auf dem Radar gehabt.
Nein, das ist in den letzten Jahren. Also, ich bin im Dezember 2017 bin ich zu Hutter Consult gestossen. Dort bin ich der 10. Mitarbeiter gewesen.
Okay.
Ja. Und eigentlich der erste, der wirklich im Consulting-Team war. Consulting-Team hat es nicht gegeben, sondern es hat 2 Mitarbeiter gehabt, die so Plattformen betreut haben. Der Rest war eigentlich so Advertising gewesen, beziehungsweise noch Geschäftsleitung. Und ich bin dazu gekommen, so das Consulting-Team halt wirklich die strategischen Themen oder mit Kunden strategische Themen besprochen, Workshops durchgeführt, Seminare durchgeführt, Konzeption, aber auch Strategieerarbeitungen, unterschiedlichste Strategien, also von Social-Media-Strategie über Content-Strategie, über Online-Marketing-Strategie, dann abgeleitetes Konzept und dann von dort wieder abgeleitet einzelne Massnahmen, die ganze Überprüfung, also gesamtheitlichen Ansatz. Und dann haben wir schon schnell, glaube ich, im Januar oder Februar haben wir da, im 18. haben wir da schon neue Leute gesucht für das Consulting-Team. Dass man sagt, okay, wir dürfen dort das Team aufbauen, wenn halt einfach die Anfragen auch zugenommen haben. Und so haben wir dann im Juni 2 Mitarbeiterinnen eingestellt, was der Kaiser eben Thomas, du darfst dort eine Teamleitung übernehmen. Da bin ich eigentlich dann Head of Consulting geworden und dann im Oktober bin ich dann gefragt worden, ob ich Interesse hätte, der GL mitzuwirken, weil dort dann auch auf der Unternehmensseite im strategischen Bereich zu unterstützen.
Ja, sehr spannend. Ja. Aber wir haben vorher eigentlich schon ein bisschen besprochen, im Warm-up eben mit was für Tools ihr arbeitet. Du hast vorher gesagt, wie ihr organisiert sind, dass ihr eigentlich so Projektorganisationen habt. Gibt es irgendwie eine Methodik, die ihr dann anschafft? Oder wie würdest du das sagen? Kommt das extrem auf den Kunden drauf an? Oder
Also von der Methodik her? Oder von der
Methodik her, also Zusammenarbeit, Methodik, so, ja.
Ja, also wir haben unterschiedliche Methoden. Jetzt von der Zusammenarbeit her kommt sehr stark auf den Kunden drauf an.
Ja, ja.
Jetzt gerade, wenn wir die Agenturleistungen anschauen, ist es oftmals so, eben, wir sind nicht, sage jetzt mal, eine 360-Grad-Agentur, das kann man auch nicht sein. Also mit 30 Mitarbeitern kann man keine 360-Grad-Agentur sein. Ja, und die das sind, viel Spass all den Kunden, die dort sind.
Genau, eben, die Leute sehen mein Lachen nicht. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich habe auch Mühe mit der Full-Service-Agentur, mit dem Ausdruck. Eben, das geht, ja. Oder aber eine gewisse Größe nur, ja.
Ja, also, eben, du brauchst eine gewisse Größe. Wegen dem wir sagen auch, Schuster bleiben deinen Leisten. Genau. Also eben, natürlich haben wir Anfragen, ja, könnt ihr auch Landingpages konzipieren oder machen wir Conversion-Rate-Optimierungen etc. Wo wir sagen, wir haben gewisses Fachwissen in-house.
Oder haben sicher auch Partner, also gute Kontakte.
Genau, also eben das, wir haben gewisses Fachwissen in-house, ist aber zu tief, oder wo wir sagen, nein, das trauen wir uns nicht zu. Ja. Also trauen wir uns nicht zu. Ist einfach nicht unsere Dienstleistung.
Oder nicht Idee. Also ihr sagt es halt, eure Qualität, Anspruch ist höher als das, was ihr sagt. Also eben andere machen es vielleicht mit dem gleichen Know-how, aber das, eben ihr habt halt auch einen grossen Qualitätsanspruch.
Oder? Genau, eben wir sagen dann ja, wir gehen da mit Partnern zusammen arbeiten, haben wir ja unterschiedlichste Partner. Also eben von der Reach Company, über The House in Zürich, über Integrate in Berlin, über No Risk in Deutschland, wo rund um E-Commerce sehr stark ist. Also da haben wir verschiedenste Partner, wo wir zusammen arbeiten. Und da können wir halt die ins Boot reinnehmen.
Ja, ja. Jetzt komme ich noch ein bisschen auf deine Arbeit zurück, oder eben? Ich gehe davon aus, eben, bei dir ist immer noch Beratung eines der grösseren Themenblöcke. Dann so das Business Development eben von der eigenen Unternehmung, oder? Also Hutter eigentlich weiterzubringen, oder strategisch oder jetzt auch in der Geschäftsleitung, wird sicher auch ein Thema sein, das bei dir ist. Wie ist bei dir also die Verteilung der Aufgaben?
Ja, es kommt recht darauf an. Also ich sage jetzt mal so, im Schnitt bin ich 40% auf Kundenseite, halt wirklich Workshops oder auch Schulungen. Was ich halt auch noch mache, ist viele Schulungen geben. Inhouse-Schulungen oder auch unsere öffentlichen Seminare. Und eben jetzt auch Workshops. Jetzt gerade letztes Jahr November, Dezember, wo halt einiges an Workshops angefallen ist. Eben Kunden, die noch führig Budget haben, die sagen, ja, wir möchten gerne noch einen Workshop machen, damit wir uns für 2022 können aufstellen können. Das ist so 40% und 60% ist wirklich die interne Arbeit. Also ich bin fürs Marketing bei der Hutter Consult verantwortlich, eben Podcasts unter anderem, wo dort drin zählt, aber auch fürs Business Development, Akquise, wo ich zuständig bin, dann ich an den Mitarbeitenden Tools zur Verfügung stellen, wie sie ihre Arbeit können machen können. Also eben das heisst mal bei unserem ERP-System wo wir Offerierungen machen, wo wir Abrechnungen machen etc., dass wir dort dann auch einen Leistungskatalog definieren, Produkte definieren, das Pricing definieren, dort schauen, wie kann man intern Prozess optimieren, effizienter machen. Und schlussendlich eben, wir sind das People-Business.
Ja.
Wir verdienen so viel, wie die Leute verrechenbar sind, schlussendlich. Also eigentlich wie heisst es in Luzern, wo die leicht bekleideten Damen stehen. Also, ist also ähnlich, ja, ist mit dem vergleichbar, oder? Man wird auf Stundenbasis zahlt, unsere Leistungen. Und wenn wir natürlich dann mehr Stunden können verrechnen oder innerhalb von kürzerer Zeit mehr können machen, so sind die Hebel schlussendlich, was den Umsatz anbelangt. Und das sind auch so Punkte, wo ich sehr aktiv daran arbeite.
Okay. Wie kann man sich das vorstellen, oder? Jetzt, du hast den Podcast vorher angesprochen, den ihr habt mit dem Digital Marketing Upgrade. Wie ist so etwas entstanden? Weißt, also, hast du gesagt, hey, look, ich habe eine Idee, marketingtechnisch würde ich das gerne mal ausprobieren, und dann heisst es, ja, Thomas, go for it. Oder wie kann man sich das vorstellen, wie das gelaufen ist?
Jetzt im Podcast ist es so, ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, dass ich selber einen Podcast machen will, also einen privaten Podcast machen will. Sehr viel, ich bin immer einer, wo halt einfach zuerst einmal das Equipment kaufen, dann ich sehr viel gelesen, ein Fachbuch gelesen, wie man einen Podcast konzipieren, wie man einen Podcast schneiden, auf was muss man achten, Interviewtechnik etc., wo ich immer noch sehr viel Lernbedarf habe, natürlich, aber auch das gemacht. Und dahinter habe ich dann gesucht, was für ein Thema, über was könnte ich podcasten. Mhm. Sport war am Anfang mal naheliegend gewesen, aber dadurch, dass ich seit dem 17. eigentlich nicht mehr viel Sport mache, war auch nicht mehr so spannend gewesen. Hunderziehung, und ich dachte, ja, wäre auch noch etwas, aber da hat es schon so viel gegeben. Ja. Und ich dachte, ja, auch nicht, ein Laber-Podcast, für das bin ich zu wenig spannend, dass mir da Leute zuhören. Und ich dachte, ja, so ein Fachpodcast wäre cool, wo ich wirklich auch mein Fachwissen kann weitergeben kann. Und dann habe ich dann irgendwann schon im GL-Meeting gesagt, übrigens, ab nächsten Monat haben wir einen Podcast, Digital Marketing Upgrade, ist das okay? Und dann ist das abgenickt worden. Ja. Im Hintergrund ist schon alles vorbereitet gewesen mit Logo etc. Das Equipment habe ich gehabt, also mein privates Equipment habe auch schon die ersten Gäste angefragt gehabt. Ja, und dann hat das angefangen und dank der Reichweite natürlich auch von Hutter Consult oder von Thomas selber und auch vom Blog thomashutter.com, vom Newsletter, wo auch mehrere tausend Abonnenten hat, Facebook-Seiten und Facebook-Gruppen, haben wir natürlich dann schnell auch eine gewisse Anzahl an Hörerinnen und Hörer generieren. Und dann hat es auch Spass gemacht. Mit der Zeit sind dann auch Rückmeldungen reingekommen, gerade bei den öffentlichen Seminaren. Ja, ich kenne euch wegen dem Podcast oder jetzt ich kann schon 3-4 Kunden gehabt, wo ich jetzt auch Workshops durchgeführt habe, wo ich dann dort war, und haben gesagt, ja, ist cool, wenn ich dich mal persönlich sehe, ich höre dich jeden Montagmorgen. Ja, und so Sachen machen dann schon auch Spass.
Ja, das glaube ich. Ich habe ja vorhin im Vorgespräch gesagt, es gehört auch ein bisschen zu meiner Tradition, am Montagmorgen mich 10 Minuten ein bisschen zu updaten, was in meinem Umfeld läuft, wo mir nicht ganz geläufig ist. Also, er ist natürlich nicht extrem weit weg von mir, aber es ist etwas, wo ich zu wenig drin bin, sehr geschäftlich. Aber trotzdem, es gut ist, wenn man das ein bisschen weiss, oder? Und ich finde, natürlich innerhalb von 10 Minuten, also, wenn man sich 15 Minuten nicht Zeit nehmen kann, dann läuft etwas falsch, ehrlich gesagt. Und ich finde das auch super, oder? Irgendwie, also nicht beim Paratmachen, wie auch immer, höre ich amigs deinen Podcast und dann weiss, jetzt habe ich wieder etwas gelernt. Genau. Finde ich wirklich optimal.
Ja, beim Podcast, letztes Jahr habe ich jede Woche eigentlich eine Tag-Episode aufgenommen, wo ich wirklich jede Woche mit einem Gast geredet habe. Und eben, wie ich im Vorgespräch gesagt habe, also eine Podcast-Episode von der Planung über Recherche, über Fragen aufbereiten, über das Interview selber oder über das Gespräch selber, über die Nachbearbeitung, Distribution und die Analyse, sind also so pro Episode 6-8 Stunden. Der Podcast ist für mich etwas, was ich nebenbei mache. Also es ist eigentlich nicht, wo ich während der Arbeitszeit mache. Also natürlich, Interviewaufnahmen sind oftmals während der Arbeitszeit, schneiden und so mache ich nachher am Abend. Die Frage ist halt immer, was ist Arbeitszeit und was nicht. Das ist halt auch, ich sage jetzt mal, bei uns wirst du auch kennen, dadurch, dass du mit Leidenschaft dahinter stehst. Es vermischt sich halt sehr stark. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Und jetzt das Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, also im 2020 mit dem Podcast wöchentlich und dann im 2021 alle 2 Wochen, wenn ich einfach gesagt habe, ja, eben, der Aufwand ist zu gross und dann alle 2 Wochen ist der gleich irgendwie gewesen, ja, ich möchte gleich wieder wöchentlich, was könnte ich wöchentlich machen? Okay, ich tue jede Woche mehrere Dutzend Blogbeiträge zu Neuerungen rund um die Plattformen lesen, teilweise auch im Evernote zusammenfassen, einfach damit ich es auch merken kann. Dann dachte ich, ja komm, ich tue genau das, was ich als Podcast mache. Also das, was ich für mich selber aufbereite, habe ich nachher meistens irgendwie am je nachdem, Freitagabend, Samstagabend oder Sonntagabend, tue ich das einsprechen, Post-Production machen und dann am Montagmorgen um 3 wird es veröffentlicht.
Ja, sehr spannend, ja. Eine Frage habe ich immer noch drin. Hast du irgendwie gerade ein Projekt oder irgendetwas, das du in die Unternehmung reingebracht hast, das dich besonders stolz macht? Ich weiss jetzt natürlich nicht, ob das gerade mit dem Podcast sich überschneidet, aber hast du da irgendetwas, wo du sagst, das ist besonders cool gewesen?
Ja, also es gibt ein paar Sachen, die ich glaube, sein Unternehmen reingebracht habe, wie Hutter Consult. Einerseits eben der Podcast sicher, andererseits sind wir mit E-Learning dran, wo wir schon vor der Pandemie gestartet haben, haben wir jetzt relativ lang gebraucht, bis wir da das Ganze zu Boden gebracht haben.
Also das ist für intern oder eigentlich auch?
Nein, für extern. Also wirklich alle unsere Kurse oder all unser Wissen, das wir digitalisiert haben. Digital Upgrade Academy wird sehr wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar wird sie gelauncht.
Okay.
Hätte eigentlich schon im letzten Jahr wollen launchen, ist der, aufgrund von gewissen Personalentscheiden, wo gefällt oder wo auch ich gefällt habe, wo ja, wo jetzt nicht optimal gewesen sind, sind ein bisschen Stocken hineingekommen. Aber dort dann auch wird eigentlich eben, sind alle Kurse von Pinterest Advertising über LinkedIn Advertising über Krisenmanagement, dann Business Manager einrichten, Facebook und Instagram Ads Kurs, Facebook Instagram Ads für Fortgeschrittene, also all die Kurse, die wir sehr professionell in den Studios von unserem Partner wie Divia in Zug können aufzeichnen, also wirklich hochprofessionelles Studio, aufbereitet werden und dann über eine E-Learning-Plattform zur Verfügung gestellt werden.
Mhm. Ja, sehr spannend. Eine Frage hast du fast schon beantwortet, eben haben die dort einen Partner an der Seite gehabt? Du hast gesagt, für die Aufnahme natürlich. Die E-Learning-Plattform, haben die selber gebaut? Oder ist das eine bestehende Plattform?
Nein, das ist eine bestehende. Also wir haben letztes Jahr lang mit Thinkific gearbeitet. Okay. Komischer Name, aber eine recht coole Plattform. Wir haben dann aber gemerkt, also gerade was Shopping-Module anbelangt, Einschränkungen. Durch das, dass wir halt sehr stark auch im Deutschen oder in Deutschland sind, ist natürlich Europreise für uns auch relevant, beziehungsweise BD-Währungen, Euro und Schweizer Franken. Das hat die Plattform nicht können. Mhm. Und wir haben dann gegen Ende Jahr uns entschieden, wir gehen auf Elopage wechseln, weil Elopage hat dann irgendwie Mitte Jahr auch die Multiwährung eingeführt, was natürlich das Killer-Kriterium war, wo wir gesagt haben, okay, wir wechseln jetzt auf Elopage. Ja. Und jetzt haben wir alles auf Elopage aufbereitet. Und bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Eben der Lounge findet nächstens statt.
Ja. Und dann, wie kann man sich das vorstellen? Haben ihr irgendwie ein, aber wir haben ja vorher schon die einzelnen Seminare eigentlich verkauft, sage ich jetzt mal. Wie ist denn das? Habt ihr dort auch so Abo-Modell angedenkt? Oder ist es einfach, man bucht das eine und dann hat man einfach Zugang zu dem? Oder gibt es auch irgendwie angedenkt, dass man irgendwie, also nicht Credits hat und dann kann man sich fünf so Sachen anschauen? Oder was habt ihr da?
Ja, also das Modell ist ja so, dass man den Kurs kauft und dann hat man 12 Monate Zugriff. Oh, okay. Das heisst, man hat alle Aktualisierungen, die wir bekommen, eben gerade Facebook, Instagram, Ads, wo sich ja regelmässig Sachen sehr aktualisieren. Also, dass man den Kurs eigentlich als Nutzender kann durchspielen und dann auch wieder Meldungen bekommt, wenn sich gewisse Kapitel oder Lektionen aktualisiert haben. Das ist mal das eine. Das andere ist auch so Bundles, wo wir sagen, dass so unser Ziel ist eigentlich, einen Kurs anzubieten, wo, ich sage jetzt mal, im fünfstelligen Bereich kostet, aber wo du eigentlich dann komplett jeden Kurs auf der Plattform kannst buchen.
Ja, okay. Ja, das klingt sehr spannend. Sind da, also wie kann man sich eigentlich ein Seminar vorstellen? Ist es eigentlich Videotrieben oder?
Ja, es ist sehr videotrieben. Ja. Also es ist eigentlich jede Lektion besteht mehr oder weniger aus einem Video. Ja. Meistens, wir haben so gesagt, das Video darf nicht länger als 10 Minuten sein. Ja. Ja. Also lieber zu einem Thema mehrere Videos machen, damit man auch wirklich immer einen Abschluss hat. Ja. Dann jede Lektion auch mit zusätzlichen Informationen in textlicher Form, in bildlicher Form, vielleicht auch Checklisten oder zusätzliches Material zum Download, sodass man eigentlich wirklich die Lektionen kann durchspielen in seinem eigenen Tempo. Rein, von wo das man will. Wenn man am Bahnhof 10 Minuten wartet, dass man noch eine Lektion durchspielt oder vor dem Schlafen gehen noch eine Lektion durchspielt oder während dem Arbeiten oder wo auch immer.
Ja.
Das ist schon das Hauptziel.
Ja, das klingt sehr spannend. Ich muss sagen, finde ich halt einfach einen coolen Ansatz. Nicht nur jetzt, halt, wo in der Pandemie, wo es angenehm ist, wenn das jeder nach daheim machen kann oder Zeit- und Ortsunabhängig. Aber das ist ein cooler Ansatz, muss ich sagen.
Ja, vor allem eben, wir sehen dort natürlich auch das Potenzial drin. Das ist ja jetzt auch schon so. Also auch unsere öffentlichen Seminare, die wir haben, sind in den öffentlichen Seminaren sind etwa 50% andere Agenturen, die drin hocken. Und 50% potenzielle Kunden.
Ja.
Und da gibt's halt immer wieder auch Anfragen aus dem Seminar raus, könnt ihr uns dort unterstützen oder können wir bei euch zweite Meinung einholen? Ja. Und das ist dann natürlich auch etwas, wo wir über E-Learning-Plattformen so als Bundle anbietet, wo man kann sagen, hey, wenn du den Kurs buchst, kannst du dafür für einen Betrag X noch 2 Beratungsstunden zunehmen. Ja. Dass eigentlich wie selber den Kurs durchmachen könnt, umsetzen, ausprobieren, testen und dann nachher noch 2. Meinung oder zusätzliche Beratung reinholen.
Ja, spannend. Das ist natürlich auch für euch ein Door-Opener, aber halt auch für den Kunden irgendwie so, dass er sagt, du, ich habe noch ein paar Punkte. Genau. Ja, sehr spannend, ja. Ich bin eigentlich jetzt so am Ende vom geschäftlichen Bereich. Ich weiss nicht, hast du noch etwas zum Ergänzen zu deiner aktuellen Position zu Hutter Consult, oder?
Ja, nein, eigentlich. Eben aktuelle Position ist halt wirklich durch das, dass wir jetzt die Teams aufgelöst haben, ist ja auch die Funktionsbezeichnung Head of Consulting eigentlich die falsche. Ja. Es ist eher so Head of Business Development.
Ja, ja.
Ich sage jetzt mal, sehr spannend einerseits für mich ist, wenn es wieder ein neuer Bereich ist. Also ich habe zwar jetzt keine Personalverantwortung mehr oder keine direkte Personalverantwortung, trotzdem habe ich die Möglichkeit, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darf weiterentwickeln, was mir auch sehr Spass macht. Ich bin gerne auf der Bühne als Speaker, ich gebe gerne Seminare, ich unterrichte gerne an Hochschulen, wobei das mache ich immer weniger, wenn es halt einfach alle Jahre wirklich immer das Gleiche ist und immer die gleichen Fragestellungen. Mein Wissen anderen weitergeben, das mache ich nicht nur im Podcast gern, sondern schlussendlich auch bei den Mitarbeitenden oder bei Kunden.
Mhm. Das klingt sehr gut, ja. Dann würde ich sagen, kommt beim Neuen so ein bisschen das Cooldown rein, so ein bisschen Work-Life. Du hast ja vorher kurz angekündigt oder gesagt, du hast ein Hobby zum Beruf gemacht. Jetzt bist du eigentlich auf der Suche nach anderen Hobbys. Was bedeutet für dich Work-Life-Balance und wie fühlst du wie füllst du die Zeit auch aus?
Genau, gut, ich habe 2 Kinder daheim.
Das ist schon beantwortet.
Ja, von dem her, meine Work-Life-Balance ist klar. Nein, jetzt der eine Sohn ist 7 Monate und der andere ist jetzt ein bisschen mehr wie 2,5 Jahre. Das ist halt, sobald ich heimkomme oder vom Homeoffice, mein Homeoffice ist im Keller unten, wenn ich noch in die Wohnung, also ins Haus raufgegangen, dann ist halt der wie alles, alle Sorgen, alle Gedanken sind wie weg, wenn der Kleiner, der Finn mich anstrahlt oder der Grösser, der kommt und sagt, jetzt momentan ist ein Monster Truck aktuell, Monster Truck spielen und dann ich halt einfach eine Stunde lang auf dem Wohnzimmertisch mit dem Monster Truck rumfahren, obwohl er eigentlich ein Spielzimmer hat mit einem Spielteppich drin, wo ich persönlich viel lieber würde auf dem Spielteppich rumfahren, aber er will halt auf dem Tisch rumfahren. Da spielt man halt dort eine Stunde oder auch Feuerwehrmann Sam, wo ich von der Tonybox die Geschichten in- und auswendig kenne.
Das ist lustig, kommen wir nachher noch drauf. Ich habe von deinem Podcast im Privaten vom Mustergatten habe ich als Vorbereitung da die letzte Episode gelost und dann gerade von dieser Tony-Box irgendwie, da habe ich bei mir jetzt das Jahr Nachwuchs gegeben. Ist irgendwie, habe ich auch gedacht, muss ich mal anschauen. Haben wir 2-3 Sachen von dieser Episode aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, ist noch gut, wenn 2 hast, die ein bisschen weiter sind als ich selber. Kann man so ein bisschen Tipps anschauen und muss ich glaube, dranbleiben, wenn es zulässt, dass ich Zeit noch für einen weiteren Podcast habe, finde ich auch sehr cool.
Ja, eben Mustergarten oder die Mustergarten ist mit einem Kollegen zusammen, mit dem Adi, wo wir alle 2 Wochen einfach so über Themen vom Vatersein gehen und reden. Ja. Aufreger teilweise, aber auch lustige Anekdoten und du wirst es selber sehen. Vater sein, es ist zwar, es kann anstrengend sein. Ich habe jetzt da mehr Glück. Mein Eltern ist ja absolut Anfängerbaby oder Anfängerkind, auch was Schlafen anbelangt. Also am Abend um 7 ist er im Bett und bis am Morgen um 8 Uhr und noch 2 Stunden Mittagsschlaf. Also das ist wirklich, das ist traumhaft. Ja. Wo der Adi gerade, also der Adi Zumbühl, mit dem wir den Podcast machen, wo da das pure Gegenteil haben mit seinen Kindern. Und das, nur schon das ist spannend auch, um es zu hören. Und dann eben, du wirst es sehen, gerade so Spielplatzgeschichten mit anderen Eltern etc. Also es gibt dann eigentlich noch ganz eine neue Dimension, wo dann plötzlich der Endgegner halt andere Mütter sind.
Ja.
Das ist, und über so Geschichten gehen wir in dem Podcast reden.
Es ist ja noch spannend, oder? Also, du arbeitest ja mit dem Adi Zumbühl zusammen, oder?
Ja.
Ja. Wie ist das so zustande gekommen? Also, habt ihr einfach euch eh schon beim Arbeiten über das austauscht, weil halt beide Väter sind und dann denkt, hey, wir sparen uns den Psychologen und machen den Podcast? Oder
könnte so schlimm sein. Nein, also wir arbeiten sehr viel zusammen. Wir haben im D4 Business Village in Rot, wo wir im Coworking Space sind.
Okay.
Dadurch, dass er von Bäckeriet kommt, ich da von Rot, Luzern und das Büro halt in Adorf ist in der Pampa im Thurgau.
Ja, ja.
Und da der Weg, die 1,5 Stunden pro Tag, ein Weg, muss man ja nicht zwingend antun.
Ja, ja.
Und so haben wir die Möglichkeit, eben im D4 Business Village zu arbeiten. Okay. Das ist natürlich viel über den Mittag, wo wir in die Kantine gehen und dann irgendwie Sachen erzählen. Und ich habe gesagt, Adi, die Sachen müssen wir aufzeichnen, dann müssen wir einen Podcast daraus machen. Und er, komm, lass uns das machen.
Ja.
Und dann haben wir uns dann auch einen Spass daraus gemacht, dass wir bei Fiverr jenste Jingles bestellt haben. Wo du immer musst angeben, was muss also der Text drinnen vorkommen. Und das sind wirklich, jetzt das Jingle, das wir haben, ist nicht von Fiverr, das ist von einem anderen Anbieter. Aber die Fiverr-Jingles sind einfach, also die sind eine Katastrophe. So schlimm, dass sie schon wieder fast gut sind. Und dann da früherige Folgen gehst du hören, wir haben am Anfang, oder die ersten paar Folgen, hatten wir in jeder Folge einen anderen Jingle oder ein anderes Intro gehabt.
Ja.
Okay,
spannend. dass wir jetzt auf diesen Podcast gekommen ist, oder? Ist das so ein bisschen gewesen? Also der ist ja nachher entstanden, oder?
Genau.
Was ist dort gewesen? So ein bisschen der Austausch. Eben, sicher, der Austausch ist sicher wichtig gewesen, aber es ist auch so ein bisschen, Kommunikation ist auch anders, oder? Also es ist ja eine andere Sprache auch, oder? Es ist nicht, also, einerseits ist Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, das ist der Unterschied, aber es ist halt auch ein bisschen eine freiere Sprache, oder? Als jetzt im Business-Kontext. Hat das auch ein bisschen einen Einfluss noch gehabt, dass man sagt so, ja, manchmal ist man im Business-Kontext vielleicht ein bisschen gefangen in der, dass man sich auch ein bisschen zusammennehmen muss, und das ist der, wo man ein bisschen kann,
Definitiv. Also, dort in diesem Podcast eben, kann man halt auch mal fluchen oder halt mal, ich sage jetzt mal, seine Meinung über gewisse, vielleicht auch Unternehmen äußern oder über gewisse Produkte oder über gewisse Anbieter oder Freizeitanbieter, die ich auch schon geäußert habe, wo ich einfach Katastrophen gefunden habe. Eben, ich sag mal, ein Zoo, der für Kinder ausgerichtet ist, keine gesunde, nicht einmal irgendeine Frucht zum Kaufen ist. Mhm. Und dann ist überall Picknickverbot im Zoo. Also, wenn nachher deinem Kind eine Banane geben willst, wirst du angerüffelt, dass bitte den Zoo verlässt. Es hat draussen eine Picknickstelle, wo ich muss sagen, da habe ich gekocht in dem Moment.
Ja, verständlich.
Und jetzt im Business-Kontext, wo ich natürlich nicht einfach über andere Unternehmen fluchen, wo ich auch nicht möchte über andere Unternehmen fluchen, oder schlussendlich, es bringt auch nichts.
Nein.
Im Podcast ist der, oder jetzt im privaten, die Mustergarten-Podcast, ist halt eher, es passt dann drin, oder? Er ist, ich sage jetzt mal, er ist kurzweilig unterhaltsam und eben gerade, du bist jetzt die beste Zielgruppe, oder so, werden die oder junge Väter, wo halt eben mal mitbekommen, wie geht das anderen? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Auf was muss ich achten? Auf was gibt es vielleicht auch für Tipps?
Also ich finde es einfach nur schon spannend. Ich meine, ich habe jetzt erst die aktuelle Episode gelassen und irgendwie muss ich nur schon sagen, dort habe ich irgendwie 2, 3, 4 Sachen rausgenommen, die ich können sagen, einerseits, das notiere ich mir mal für später, oder? Wie ich gesagt habe, eigentlich so ein bisschen Produktempfehlungen, das rausgenommen. Und das andere halt auch, das kennt man nachher dann auch noch ein bisschen später und das funktioniert dort auch noch. Also einfach so, ganz kleine Sachen, die ich spannend
finde. Im Podcast, wir haben es so strukturiert. Also wir haben nicht ein Skript, sondern wir haben halt, jeder tut seine Themen reinschreiben. Ja. Manchmal kommen wir mit allen Themen durch, manchmal nicht. Wenn wir nicht durchkommen, dann gehen wir das Thema für die übernächste Woche rein tun. Und dann gibt es eigentlich immer so verschiedene Bereiche. Es gibt Väterthemen, also wirklich Themen, wie geht es als Vater oder Erfahrungen als Vater, Vorkommnis.
Ja.
Dann haben wir Erlebnisse auf dem Spielplatz, ist so eine neue Kategorie, wo wir jetzt noch keinen Trainer haben, beziehungsweise da werden wir jetzt einen Trainer haben, wo kommt. Dann haben wir Ausflugstipps, die wir haben. Dort ist auch meine Frau hat ein Projekt gestartet, das jetzt auch seit dem Januar live ist, beziehungsweise Ist schon vor der Live gewesen, aber jetzt im Januar haben wir es angefangen zu bewerben. Kinderdings.ch.
Okay.
Also eine Ausflugsplattform für Eltern, wo Eltern selber können auch Ausflugstipps reintun können. Aber es hat auch schon sehr viele Ausflugstipps drauf. Ich glaube, aktuell sind um die 80 Ausflugstipps drauf. Okay. Ja. Mit unterschiedlichen Filtermöglichkeiten. Also du kannst angeben, okay, Baby, du willst in der Zentralschweiz, drinnen, wenn es Wüstwetter ist und vielleicht mit Wickelstelle und dann können wir, oder mit Wickeltisch und dann können wir nachher alle Ausflugstipps, die diese Kriterien erfüllen. Du kannst auch noch den Radius eingeben, du kannst sagen, eben Luzern, da tut es, glaube ich, automatisch 15 Kilometer im Umkreis suchen, je nachdem, also wirklich so. Das war auch immer etwas gewesen, wo wir im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen haben. Es gibt irgendwie so keine richtige Plattform für Ausflugstipps. Also im Sommer ist es kein Problem, wenn es schön Wetter ist. Ja. Aber sobald es Wüstwetter ist, ja, was will man machen? Vor allem eben, wenn man das Baby daheim hat, 6 Monate oder auch nur ein jährig ist, oder schon jährig ist. Auch dort eben ein Museumsbesuch ist jetzt weniger interessant. Irgendwie Velo fahren, Wüstenwetter auch weniger interessant. Und ja, da sind uns irgendwann die Ideen ausgegangen. Es gibt verschiedene Plattformen, aber fast keine Filtermöglichkeit. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich wollen wir eine Plattform, wo wir so Sachen können filtern.
Das ist sehr cool. Also ich packe sicher in die Show Notes rein. Wird selber sicher auch ein bisschen stöbern. das ist sehr cool. Oder? Ich habe mich jetzt noch nicht so müssen damit auseinandersetzen, aber es wird, wird immer akuter dann natürlich. Oh. Definitiv, ja. Ja gut, du machst das vor allem dann eben so Mittagspause oder nach dem Arbeiten eigentlich, weil eben, wahrscheinlich ist es ja dann nicht ganz so einfach, wenn beide Kids daheim haben, macht man das wahrscheinlich so ein bisschen an Randzeiten, dass man sagt, du, schau, wir nehmen uns gerade die Zeit oder also die Aufnahmen für den Podcast.
Ja, also jetzt die Aufnahmen haben wir fix, also wir haben am Anfang ein bisschen flexibel gehandhabt, jetzt haben wir einfach immer fix am Montagabend, also jede 2 Wochen am Montagabend um 8 Uhr. Ich habe kein Problem, meine Kinder sind meistens um 7, halb 8 im Bett.
Perfekt.
Bei ihm sieht es noch ein bisschen anders aus, ab und zu kommt er durch, kommen 10 Minuten später oder können wir es am Dienstag über den Mittag machen, weil am Mittwoch kommt sie an mich raus und am Dienstagabend mache ich Post-Production, weil ich doch auch noch ein paar Sachen an mich rausschneide oder eben gerade so Gesprächspausen rausschneiden, einfach das dynamische Rad tönt, damit ich sage jetzt mal, nicht langatmig wirkt, sondern sehr, wie ein natürliches Gespräch schlussendlich auch. Aber sonst gehen wir eigentlich immer Montagabend aufzeichnen, haben wir das Google Sheet, wo wir geteilt haben, wo wir jede Episode gehen, haben wir was für Themen, das wir reintun können. Dann gehen wir vor dem Gespräch, gehen wir das Fokusthema definieren, also was ist also das Hauptthema, das wir möchten angehen. Wir haben eine Zeit lang auch immer jetzt Gäste drin gehabt. Das haben wir jetzt die letzten 3 Folgen oder 4 Folgen nicht mehr. Ja. Dass man einfach einen Überraschungsgast, oder der andere nicht weiss, was für ein Gast das kommt.
Ja, spannend.
Da habe ich schon Pädagogen drin gehabt. Am Adi, sein Vater, ist der erste Gast gewesen, der drin war, den er nicht gewusst hat.
Sehr gut,
dass der kommt. Und das sind schon das sind natürlich dann noch einmal spannendere Gespräche, wenn man da plötzlich zu dritten über Themen kann. Über das Vatersein kann diskutieren. Ja, es sind immer Väter drin, also außer die 2 Pädagoginnen oder Pädagogin und der Pädagoge, die sind nicht Väter gewesen, aber haben halt auch Erfahrungen mit Kind.
Klar.
Oder Muttervater gewesen. Ja. Alle anderen haben Kind gehabt.
Ja.
Dass es halt wirklich auch so durchgezogen wird.
Ja, das ist spannend. Aber ich werde sicher weiter reinhören und bin gespannt, was ich da noch alles kann, an Tipps aufschnappen von ein bisschen erfahrener Väter, als ich es bisher bin. Ja. Genau. Ja, grundsätzlich sind wir jetzt am Schluss angelangt. Ich habe immer am Schluss noch die Frage nach einer Empfehlung aus dem Bereich Musik, Podcast, Bücher, Serie, also so aus dem Medienbereich. Hast du da etwas, wo du besonders gut findest, wo du sagst, hey, müsst ihr unbedingt hören, lesen?
Ja, so. Unbedingt lesen ist sicher das Buch von der Susan, wie heisst sie zum Nachnamen? Das Buch heisst Psi-Marketing, oder Psi-Marketing, Psi-Marketing, genau. Psychologisches Marketing gibt es als E-Book zum Kaufen oder auch, glaube ich, bei Amazon als Print. Psi-Marketing heisst das, wo es so darum geht, über psychologische Hacks, Digital Marketing, sei jetzt das, wie du nicht einen Online-Shop gestalten, also eben, dass man sich nicht 7 Dinge kann merken, sondern nur 4 Sachen kann merken, wie du nicht Bilder beschriften, wie du nicht Bilder in einen Kontext hinein tun. Recht spannend, bis jetzt eines der besseren Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe.
Ja, ja.
Wo ich sicher absolut kann empfehlen.
Klingt sehr spannend. Es ist ja, also es ist schon auf Digital Marketing ausgelegt, aber jetzt so ein bisschen die Punkte, die du erwähnt hast, gehen die auch außerhalb vom Advertising eigentlich?
Ja, also es geht mehrheitlich außerhalb vom Advertising. Okay, also es ist wirklich so, eben, wie du nicht der Website Inhalt aufbereiten.
Okay.
Natürlich viele Tipps, die drauf sind, die du nachher auch kannst. Eben, der Tipp, man kann sich nur 4 Dinge merken, das gilt dann natürlich auch für Social Advertising. Oder wenn ich Video-Ads gesehen habe, wo nachher 6 Botschaften drin haben, wo man sagt, ja, okay, das sind 2 zu viel.
Ja, ja.
Also das Hirn, es kann sich vielleicht merken, aber es muss schaffen, zum merken. Will man das wirklich oder will man Convenience bieten?
Ja.
Also das Buch kann ich absolut empfehlen. Podcast, ich höre so viele Podcasts. Also was ich recht cool finde, ist von HubSpot der Podcast, der deutsche. Jetzt muss ich gerade schauen, wie er heisst, mit dem Ben Harmon aus. Der ist recht gut, er heisst eben nicht HubSpot, sondern er heisst The Digital Help Desk.
Okay.
Finde ich recht ein guter Podcast. Auch spannend finde ich vom Hendrik Lennart, Unlock Growth. Podcast ist eher ein bisschen handsärmlich aufgenommen worden, aber es ist typisch Hendrik, also wirklich halt Mikrofon auf den Tisch, egal was für Umgebungsgeräusche das sind und egal wie gut vorbereitet, er redet einfach rein, aber immer kurze Episoden, so 10, 20 Minuten.
Okay.
Teilweise gute Tipps darunter oder vor allem halt einfach auch Tipps, die Inspirationen geben, wie kann man es vielleicht selber mal ausprobieren, vielleicht nicht gerade so handsärmlich, wie er es macht.
Also der Inhalt ist gut, vielleicht die Produktion nicht ganz, aber...
Der Inhalt ist gut, aber auch der Inhalt ist natürlich die Fragestellung, kann man das im eigenen Unternehmen oder im Grossunternehmen entsprechend umsetzen und vorschlagen, aber es gibt Inspirationen. Also die 2 Podcasts sicher oder dann auch, was ich regelmäßig höre, ist von Mario Jung, OMT.
Ja.
Ja, und dann halt die altbekannten OMR mit dem Philipp zusammen oder OMR Education, wo natürlich, ich sage jetzt mal, ich muss jetzt da nicht als Hörempfehlung reintun, ich kenne die meisten.
Ich kenne, glaube ich, die meisten, genau. Also, aber ich kann es noch verlinken, dass es drauf ist. Schauen, dass nicht mehr als 4 drin sind. Ich habe jetzt schon gelernt, dass neben dem Mustergarten noch einen Platz hat. Genau. Ja, meine letzte Frage ist eigentlich nur noch, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das?
Ja, also da entweder per E-Mail, besmo@hutter-consult.com, also ich kann auch thomas.besmer, aber Besmo ist kürzer.
Okay.
LinkedIn, Thomas Besmer, wo mir eigentlich jeder kann schreiben kann.
Ja.
Dann Instagram, Facebook, Telefonnummer, Mobilnummer ist auf der Website drauf, hutter-consult.com/team, auch per Telefon. Ja, also
ich würde alles verlinken, oder besser gesagt, vor allem wahrscheinlich auf Teamseite dort verlinken, weil dort ist, glaube ich, recht komplett alles drauf, oder alle Plattformen.
Ja, auf der Teamseite ist, glaube ich, alles drauf. Ja. Oder man kann auch vorbeikommen in Adorf, das haben wir ja auch immer wieder Leute, die irgendwie nach Facebook-Support googeln und dann kommen wir zuoberst. Da ist dann plötzlich irgendwie ein 66-jähriger Senior, der mit seinem iPad kommt, weil er sich bei Facebook nicht mehr einloggen kann und das Gefühl hat, wir sind der Facebook-Support. Also man kann auch persönlich in Adorf vorbeikommen.
Bist nicht immer dort, oder? Hat man gehört, manchmal bist du noch im Business MD4 oder in
Rot. Also ich bin wenig in Adorf, eben so ein- bis zweimal in der Woche in Adorf. Jetzt zieht es dann wieder an, aber jetzt gerade so Dezember, Januar, wo Corona wieder aktiver war, ist halt Homeoffice.
Ja, klar, kennen wir ja. Ja gut, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als dir Danke zu sagen für das spannende Gespräch. Hat mir mega viel Spass gemacht.
Ja, danke gleichfalls. Auch spannend gewesen, super. Ich könnte noch viel weiter reden.
Das glaube ich. Also eben, off the record können wir noch ein bisschen weitermachen.
Genau, super. Danke, Adi.
Danke.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast ein bisschen etwas daraus mitnehmen. Die nächste Sendung wird in 2 Wochen erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonnierst du uns am besten auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen und dort, wo es geht, kannst du vielleicht noch eine Bewertung da lassen. Das hilft uns auch sehr. Danke vielmals und bis bald.